Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Königsmörder Podcasts, euer Buchclub auf die Ohren. Es ist Fantasy Friday und mir gegenüber sitzt die unglaublich kleine Natalie.
Und mir gegenüber sitzt der fantastisch lachsige Mauri. Telo zum Gruße.
Wir sind zwei unverfrorene Freier, die um die epische Königsmörder-Chronik von Patrick Rothfuss buhlen.
Jede Woche schmeicheln wir den Kapiteln dieser Buchreihe. Mauri kennt sie in- und auswendig und ich erlebe sie zum allerersten Mal.
Heute besprechen wir Kapitel 67 und 68. Das sind die Seiten 637 bis 652 in der deutschen Hardcover-Ausgabe des Klettkotter Verlags. Natalie, hast du dich schon mal beim Essen blamiert?
Jede Mahlzeit ist quasi ein geopolitischer Konflikt für mich und ich verlasse das Geschehen meist ziemlich kompromittiert, muss ich sagen. Jetzt wird aber erstmal komponiert in Band 2, die Furcht des Weisen, die Königsmörderchronik, zweiter Tag.
Das stählerne Alarm. Was zuletzt geschah.
Kapitel 67. Sprechende Gesichter. Um für das formelle Dinner mit Meluan Leckless bestens vorbereitet zu sein, bringt Stapes Quoth die wichtigsten Benimmregeln Winters bei. Was ihn jedoch unvorbereitet trifft, ist Meluans Erscheinung selbst. Von außergewöhnlicher Schönheit, klarem Verstand und gewandter Rede. Das gemeinsame Mahl verläuft tadellos und Quoth erfährt viel über sie. Noch am selben Abend verfasst er einen ersten kühnen Brief, den Elveron ihr umgehend zukommen lässt.
Kapitel 68. Brot gibt es nicht umsonst. Meluans Interesse ist geweckt. Zum Glück kann Quoth die Inspiration für seine Lieder und Briefe durch zahlreiche Begegnungen mit Denna schöpfen, die in Severin deutlich einfacher anzutreffen ist als je zuvor in Imre. Vieles, was er ihr im direkten Gespräch nicht auszusprechen wagt, findet seinen Weg in die Gedichte und Lieder für Meluan Leckless. Umso härter trifft es ihn, als Denna eines Tages wortlos abreißt. Zwar kennt Quoth dieses plötzliche Verschwinden von ihr, doch nun fehlt ihm die Stimmung, weiterhin liebliche Verse für Meluan zu verfassen. Um Zeit zu gewinnen, überzeugt er den Mäher, dass er dringend ein Gram anfertigen müsste, um ihn vor möglichen Fernangriffen Caudicus zu schützen. Und natürlich, dass eine kurze Pause in der Brautwerbung Meluans Neugier nur noch vergrößern werde.
Jetzt hast du Konjunktiv 1 und 2 gemischt, aber es ist völlig in Ordnung. Ob es wohl einem der Fantasy-Füchse aufgefallen ist, schreibt es in die Kommentare.
Ich mache eine Umfrage.
Ja, du machst keine Umfrage, meinst du? Ja. Aber wir gehen jetzt gemeinsam ins Unterding. Der perfekte Podcast beginnt mit einer Zusammenfassung des Kapitels, aber er beginnt anschließend noch einmal im Unterding. Hier werden wir neu geboren und es gibt allerlei Off-Topic zu entdecken. Wir können mitgebrachte Dinge tauschen und uns über andere Dinge austauschen. Alles ganz gemütlich bei Kerzenschein. Und ich frage dich, Natalie, weil ich auch befürchte, dass wir vielleicht das Gleiche mitgebracht haben. Was hast du mir denn heute mitgebracht?
Okay, ich habe an das gedacht, an das du wahrscheinlich auch gedacht hast. Und dann habe ich extra was anderes genommen.
Gut.
Und deswegen frage ich dich, was du mir mitgebracht hast.
Ich habe gedacht, dass du bestimmt denkst, was ich mitbringe und deswegen etwas anderes machst. Und deswegen habe ich extra nicht doch was anderes gemacht.
Okay, ja, stark.
Und zwar habe ich dir natürlich, drin steckt eine weiße Serviette.
Ja.
Eine Kuchengabel,
okay.
Eine Salatgabel.
Mori, es ist 100%ig aufgegangen. Ja.
Die Etikette in Deutschland. Wenn man jetzt zum Beispiel in das tolle Vergnügen kommt, dass man mal in einem 3-Sterne-Restaurant essen gehen möchte, was in meinem Fall noch nie vorgekommen ist.
Ja.
Ich war noch nicht mal in einem. Ich habe noch nie ein Michelin, auch nur von Weitem gesehen. Nur das Männchen mit dem Reifen.
Ja, ich würde gerade sagen.
Hat auch als Charakter seinen Weg in meinen Comic gefunden.
Ja. Da hört es dann aber wieder auf.
Da hört es wieder auf. Aber anscheinend, nein, ich weiß tatsächlich ein bisschen über Etikette, weil das haben wir damals im Kinderhort gelernt. So wie Quoth ist mir das hängen geblieben.
In was für einem Aristocats Kinderhort warst du?
Nein, wir hatten da Essen einfach und da haben wir auch immer gelernt, wie man, also nicht so super streng, aber einfach so ein paar Benimmregeln. Also, dass man Ellenbogen nicht auf dem Tisch hat und so, das sind alles, dass man den Löffel zum Mund führt und nicht den Mund zum Löffel und so.
Alles,
das sind so Kleinigkeiten.
Ja.
Und das Schlimme ist, das wurde natürlich zum Teil von mir. Ich kann das nicht gut sehen, wenn andere das machen. Ach so, ich muss auch noch dazu sagen, meine Mutter ist auch ganz schlimm mit Besteck, weil ich glaube, meine Mutter hat auch irgendwie autistische Züge an sich, weil die kann nämlich auch bestimmte Geräusche gar nicht ab und dazu gehört zum Beispiel Kratzen von Besteck auf Teller.
Ah ja.
Da rastet sie aus. Sie hat sogar extra so ganz teure Teller geholt, die so Anti-Scratch-Geräusche machen.
Nice.
Naja, also wir beginnen mit der Kleidung. Die sollte, wenn man jetzt in ein Drei-Sterne-Restaurant geht, das ist wie eine Oper besuchen, halt einfach ein Happening, wo man sich auch mal rausputzen kann. Also keine Freizeitkleidung, es wird eher erwartet, zum Beispiel, dass ein Mann ein Jackett trägt und ein Abendkleid, Cocktailkleid, auf jeden Fall ein schickes Outfit auch für Frauen oder je nachdem alles in between. Auf jeden Fall sollte man sich vielleicht irgendwie ein bisschen rausputzen. Ich benutze hier sollte, einfach weil das quasi die Etikette ist, aber letztendlich wäre es mir natürlich auch wurscht, ob jetzt jemand in Jeans und Schuhen.
Ich glaube, die Polizei kommt dann.
Finde ich auch, also ist auch richtig.
Wäre angemessen, ja.
Anders als jetzt also zumindest in Deutschland ist es so, anders als jetzt in einem nicht so schicken Restaurant, wo man einfach zum Tisch geht und wartet, bis die Bedienung kommt. Also quasi, was frei ist, ist frei und wo man sich nicht hinsetzen kann, steht wahrscheinlich ein Reserviertschild. Ist es natürlich in einem gehobenen Restaurant so, dass es jemanden gibt, der dir einen Tisch zuweist. Vor allem, wenn du keine Reservierung hast, solltest du vorne warten und dann bringt dich die Servicekraft dahin. Mantel und Tasche gibt man in der Regel vorher ab. Also man wartet jetzt nicht, bis man am Tisch ist und hängt seinen Mantel über die Stuhllehne oder so, sondern es gibt in der Regel eine Garderobe.
Makes sense.
Ja, Sitzordnung gibt es jetzt nicht wirklich, dann würde die Servicekraft dich wahrscheinlich darauf hinweisen. Es gibt so Kleinigkeiten, dass wenn jetzt, also heteronormativ, oder sagen wir mal, es muss noch nicht mal heteronormativ sein, aber derjenige, der einlädt, würde die Person, die eingeladen wurde, zum Sitzen verhelfen. Also du ziehst den Tisch, den Stuhl zurück, die Person setzt sich und du würdest den Stuhl wieder ran. Also einfach, das sind so Kleinigkeiten, um das Ganze vielleicht auch zu was Besonderem zu machen. Immerhin bezahlt man auch viel Geld, dann soll es auch irgendwie, finde ich es ganz schön, wenn es irgendwie auch so einen besonderen Anstrich kriegt. Bei einem guten Restaurant findet man meistens eine Serviette aus Stoff. Diese Serviette ist dazu gedacht, dass du deine teuren Kleider, die du extra für dieses Essen angezogen hast, natürlich nicht bekleckerst. Das heißt, sobald du dich hingesetzt hast, faltest du sie auseinander. Da gibt es, glaube ich, auch eine gewisse Etikette, wie weit auseinander und wie genau. Aber prinzipiell geht es einfach darum, du legst sie auf deinen Schoß, damit, wenn Sachen runterfallen, sie nicht auf deine Kleidung fallen.
Ich möchte sie so in den Ausschnitt stopfen, weißt du?
Ja. Ich glaube, auch das ist in verschiedenen Ländern anders. Ich glaube, in Amerika ist es, wenn du zum Beispiel Steak essen gehst, gar nicht unüblich, dass du es in deinen Kragen stopfst.
Oh ja, mit so Räppchen und so, weißt du, dass man dann...
Ja, also in Deutschland wird sie nicht in den Kragen gesteckt. Locker auf den Schoß legen, das ist auf jeden Fall klar. Besteck ist auch easy, dass alle, die Titanic schon mal gesehen haben, die sagen da auch die Wahrheit. Du isst von außen nach innen die Gänge in einem sehr... Also wenn du jetzt... Also ich würde davon ausgehen, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber je teurer das Restaurant, desto, also du bestellst, glaube ich, nicht à la carte. Schon ab einem Stern eigentlich nicht. Sondern das Menü ist durchgeplant vom Chefkoch und dementsprechend werden die Gänge abgetragen und auch das Besteck abgetragen und man kann sich davon ausgehen, vom obersten zum untersten Teller, Schüssel, whatever und von außen nach innen. Ein paar Kleinigkeiten zur Haltung, Ellbogen halt nicht auf den Tisch. Ja, du legst niemals.
Du meinst so, wie ich hier gerade sitze? Ja, ja.
Genau. Es geht halt manchmal dann nicht da. Also, das ist natürlich alles albern. Wie gesagt, das ist Etikette. Es soll halt nicht gemütlich sein, sondern es soll.
Schön aussehen.
Nach Kultur aussehen. Whatever. Gerade sitzen, also nicht über den Teller beugen und Hände sichtbar. Also, du hältst die Hände nicht unterm Tisch, sondern du hast die Hände auf dem Tisch, aber halt nicht den Ellenbogen. Trinken wird erst nach Anstoßen oder nachdem der Gastgeber quasi begonnen hat, wenn du jetzt in einem Business-Meeting zum Beispiel bist oder so, in so einem Szenario. Du würdest jetzt nicht einfach dir sofort das Glas vollschütten und runterstürzen, weil du durstig bist. Glas wird natürlich immer unten am Stiel angefasst. Das ist auch was glaube ich, in anderen Ländern eher, wir haben ja in Deutschland nicht so eine große Essenskultur, aber da, wo es mehr Essenskultur gibt, also in Frankreich, Italien zum Beispiel, wüsste das, glaube ich, jeder, dass du das Weinglas jetzt nicht kappst.
Ich muss mich nur die ganze Zeit zurückhalten, nicht zu sagen, du wirst auch gerne unten am Stiel angefasst. Aber glücklicherweise schaffe ich das.
Gut, dass du das nicht gesagt hast, ja. Sonst wäre es noch hier geschmacklos geworden. Essen, natürlich nicht schlingen, aber ich glaube, das brauche ich auch keinem sagen, weil wenn du sehr viel Geld für das Essen bezahlst, dann ist auch nicht viel Essen auf dem Teller.
Ich wollte gerade sagen, da kannst du nicht viel schlingen.
Und wenn du nur 3 Tortellinis auf dem Teller hast, dann schneidest du, glaube ich, jede Tortellini 10-mal. Vor allem, wenn du mit Hunger. Ich glaube, man sollte auch besser nicht mit Hunger in einen...
Also besser vorher schon was essen gehen, ja.
Entweder vorher schon was essen gehen oder wenn man Angst hat, sich den Appetit zu verderben, dann einplanen, dass man anschließend nochmal richtig schön zu McDonald's geht.
Ja,
ja, also so Kleinigkeiten, an die man vielleicht denkt, ist Brot jetzt nicht in die Hand nehmen und abbeißen, sondern du würdest halt alles irgendwie zeremoniell auseinander und in mundgerechte Stücke, sodass du es in den Mund stecken kannst und dann auch kauen und runterschlucken kannst. Ja, Gespräch, das ist nur von meiner Seite. Bitte nicht zu laut.
Warte,
das habe ich in die Etikette eingetragen.
Einfach nur mauri-gerechte Tipps.
Naja, je nach Stimmung, je nach Szenario meine ich, wenn es halt so ein Business-Meeting ist zum Beispiel, vermeidet man ja eigentlich Politik, Religion und zu persönliche Dinge, würde ich sagen. Das sind alles Themen, wo du irgendwem auf den Schlips treten kann. Lieber besser einfach vermeiden. Schön locker leicht. Oberflächlich lassen. Handys natürlich haben nichts zu suchen auf dem Tisch. Vor allem nichts. Und Trinkgeld auch. In einem gehobenen Restaurant ist es in Deutschland trotzdem üblich, 10% zu geben. Was aber auch bei den Preisen ja dann auch sehr viel Geld ist. Ja. In der Regel. Also du rundest jetzt, wenn du 298 Euro bezahlen musst, nicht auf 300 auf.
Ja.
Ja, und das Trinkgeld wird natürlich eigentlich eher diskret gegeben. Ja. Aber da weiß ich halt auch nicht, wie das heutzutage geregelt wird. Also ich glaube, früher hast du das so einfach mit in diese Klatte reingelegt, wo du auch deine Kreditkarte reinlegst oder so. Aber heutzutage ist das vielleicht auch so, dass wenn du mit Karte bezahlst, dass du es einfach irgendwo eintippen musst. Oder was ich auch kenne, ist, dass du die Rechnung bekommst und das händisch draufschreiben musst. Aber wie gesagt, ich war auch noch nie in einem Michelin-Restaurant.
Ihr könnt uns gerne alle mal einladen.
Ja, und dann machen wir das so richtig krass formell. Wir machen so richtig, wir müssen auch dann alle so ein bisschen britisch-englisch sprechen, finde ich. Und die Nase so ganz weit oben. Wer die Nase am höchsten hat, ist am besten.
Weißt du, was mir die ganze Zeit auf der Zunge brennt, ist ein Fakt, der eigentlich nichts mit kulinarischer Etikette zu tun hat, aber mit Facebook. Weißt du, weil da herrschte doch in den Gruppen immer, dass man die Netiquette, also die Netiquette, beachten soll. Wusstest du, dass das nicht von nett kommt? Wir müssen alle nett zueinander sein, sondern von Netzwerk und deswegen Netiquette ist? Wusstest du nicht? So.
Wusste ich nicht.
Wie beschämt.
Ja. Ich schäme mich ganz doll. Ich schäme mich genauso doll, wie wenn ich den Löffel in meine Richtung, die Suppe auflöffle und dann meinen Mund zum Löffel führe, weil ich es nicht schaffe, ohne zu kleckern, ihn zu meinem Mund zu führen. Genauso der schäme ich mich jetzt gerade.
Ja, du brauchst einfach einen größeren Löffel. Das ist der Trick. Ja.
Das ist der Trick, ja.
Aber keine Sorge, nachdem ich mir ja gedacht habe, okay, Benimmregeln wird Mauri machen, kannst du nicht machen, Nathalie. Such dir was anderes. Ist mir was anderes Kulinarisches über den Weg gelaufen, wo ich mich mit,
ein Hund.
auseinandergesetzt
ein
habe.
Ein Huhn.
Jetzt musst du fragen, was da drin ist.
Was steckt da drin?
Grießnockerl. Weil...
Ja?
ich dachte mir, okay, der ist ja, der liebe Quoth ist ja jetzt auf seinem Date da ordentlich was essen und bekommt eine Suppe fortgesetzt, die ein bisschen süß ist, die er nicht mag. Eine süße, kalte
Gazpacho.
Suppe. Und ich dachte mir, ja, aber ist Gazpacho süß?
Ja, Gazpacho süß. Das ist Maissuppe. Kalte Maissuppe. Oder bin ich gerade verkehrt?
Ist Gazpacho nicht Tomate? Kalte Tomatensuppe?
Warte, was meine ich denn mit süßer Maissuppe?
Grießbrei.
Ah, nee, sie ist zum Großteil aus Tomate und Paprika. Okay, warte mal. Süße, kalte Maissuppe. Das habe ich nämlich schon mal gegessen und fand es auch wahnsinnig eklig. Mais-Gazpacho. Okay, gut.
Okay, das war einfach. Ich habe auf jeden Fall geguckt, was für süße, kalte Suppen es gibt. Und habe euch ein kleines Rezept mitgebracht. Also es gibt auch
nice.
eine Erdbeersuppe. Das klingt aber mir zu nah an Erdbeerwoche, deswegen habe ich das nicht
und
genommen.
Und auch Erdbeerpüree einfach, oder nicht? Okay.
Ja, also im Grunde genommen ist es alles Nachspeise.
Marmelade.
Was man da so findet. Ich habe hier eine kalte Fruchtsuppe mit süßen Grießnockerln, wo man Kirschsaft, Speisestärke glatt rührt und dann den Saft von den Kirschen noch aufkochen lässt, Himbeeren und Brombeeren wäscht und Erdbeeren dazu packt, in Spalten schneidet und die dann eben mit aufkochen lässt und dann einfach die Grießnockerl mit Milch aufkocht, Zucker, Salz, Zitronenschale hinzufügt und dann das Ganze einfach kalt mit Pistazien bestreut serviert. Und ich finde, das klingt sehr, sehr geil. Ich wüsste nur nicht, warum das ein Vorspeisengang sein sollte.
Es kommt drauf an, was dann als Hauptspeise kommt. Ich würde sagen,
ich verlinke euch das einfach mal, falls ihr eine kalte, süße Suppe euch machen wollt.
Ja.
Genau, und dann könnt ihr nämlich ganz fleißig mit den Ellenbogen weit weg vom Tisch, dem Löffel weit weg vom Mund und der Kultur weit weg von unserem Podcast diese Kaltschale genießen.
Das ist aber toll.
Na?
Da freue ich mich. Ja,
schön.
Bevor wir jetzt unser Herz zu Stein werden lassen, habe ich noch zwei wichtige Fragen für dich. Erstens, süß und salzig gemischt im Essen? Ja, nein?
Ja, sehr. Also ich mache fast überall Honig drauf. Was habe ich heute? Pass auf, heute habe ich gespeist wie ein König, Gott in Frankreich. Was habe ich gemacht? Wir hatten noch so Tortellini mit Ziegenkäse drin. Und dann habe ich eine Soße aus Pilzen, aus Champignons, Kürbis und Sahne gemacht, habe da noch Walnüsse drüber gestreut, weil das gut zu dem Ziegenkäse passt und dann natürlich ein bisschen Honig drüber gedrizzelt.
Okay, ich habe jetzt eher nicht als Süße gewürzmäßig gedacht, sondern eher zum Beispiel Früchte in Salat packen oder so.
Ja, auch.
Ja. Und zweitens, Obstsalat, ja, nein.
Obstsalat habe ich so eine Hassliebe mit, weil Obstsalat ist ungefähr 2 Minuten geil. Und dann wird es nur noch matschig und eklig. Ich mag auch Früchte. Also ich finde eine Fruchtschale, wo eigentlich wie Beeren beispielsweise ganze Früchte drin liegen, deutlich besser. Alles, was geschnitten ist und so aussapscht, wie gesagt, macht das Problem. Deswegen würde ich eher sagen, gegen Obstsalat.
Okay. Ja, das war doch aufschlussreich.
Warte, was ist deine Antwort dazu?
Ich finde süß und salzig gemischt in einem Gericht schwierig. Außer oft in Kombination mit Käse, finde ich es gut.
Ja,
zum Beispiel
cool.
Camembert mit Preiselbeersoße finde ich sehr, sehr gut. Oder mit Konfitüre. So ein Käseteller wird ja oft mit Honig oder Konfitüre.
Ja.
Aber ich finde, dass diese Superfood-Bowls oder so, wo dann immer noch irgendwie Wassermelone oder Birne mit reingepackt wird.
Ja, okay.
Granatapfelkerne, ciao, da bin ich raus. Und Obstsalat, absolut nein. Ich würde immer bevorzugen, dass die Früchte separat kommen. Und dann würde ich sie je nachdem, ich finde, also eine Kiwi im Abgang ist nicht so geil. Kiwi ist geil für den Anfang zum Beispiel, weißt du? So, und jetzt habt ihr wirklich alle Informationen, die ihr braucht, um uns zu einem 3-Sterne-Restaurant einzuladen. Wir freuen uns drauf. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal ins steinerne Herz.
Das steinerne Herz. Analyse.
Nun begeben wir uns endlich nach 20-minütigem Intro ins steinerne Herz.
Kulinarische Vorlieben erstmal.
Das ist nämlich der Teil des Podcasts, in dem wir nun endlich von oben nach unten durch die Kapitel gehen und das Gelesene besprechen, analysieren und darüber philosophieren. Ja, diesen Buch-Podcast, der schon mal auf Platz
87, 86, wir sagen 87, immer einen anderen Rang.
Es ist zwischen 86 bis 88 irgendwo gewesen, wo wir auf einer unbekannten Liste im Thema...
Wir waren quasi Platz 1.
Im Herzen zumindest, im Herzen von unseren ZuhörerInnen, finde ich. Das werde ich jetzt einfach mal sagen, im Namen aller. Und wir sind bei Kapitel 67, Telling Faces.
Sprechende Gesichter, klingt einfach weird.
Ja, wir lernen bald, was es damit auf sich hat. Aber erstmal klingt es wie nennt man das, Tautologie? Ich habe schon alle diese Begriffe von Gedichtsanalyse, also eine Sache, die einfach eine Tatsache ist.
Ja, ich glaube, es ist Tautologie.
Also zum Beispiel nasses Wasser oder so.
Ja.
Naja.
Ja, und es klingt ein bisschen...
Obwohl,
weird.
Es gibt auch Gesichter, die nicht sprechen.
Ich muss so ein bisschen an diese YouTube-Sache mit der sprechenden Orange denken. Weißt du, wo so das Gesicht drauf ist?
Annoying Orange.
Ja.
Annoying Orange, das waren Zeiten. Ich muss seltsamerweise sofort an Crash Bandicoot denken und diese komischen Masken. Utbega. Ich habe schon vergessen, wie die heißen. Es gab eine gute und eine böse Maske.
Ich bin bei Crash Bandicoot halt auch einfach raus.
Ja, alles was Konsolen angeht, ist leider. Aber deswegen ergänzen wir uns.
Ja.
Wir haben best of both worlds.
Da muss ich sagen, ich bin bei den Benimmregeln halt auch raus. Der Quoth kannte ja schon vieles davon. Da muss man sagen, also er kriegt ja jetzt ein bisschen Unterricht von Stapes, was ich sehr nett von Stapes finde. Ja. Und Quoth hat ja vieles schon gelernt in seiner Kindheit. Aber wir haben hier natürlich auch nochmal eine Kulturverschiebung durch die andere Region. Also das, was du alles eben vorgelesen hast, mag ja bei uns gelten. Wenn wir uns dann aber beispielsweise asiatische Länder anschauen, gelten da ja schon wieder ganz andere Regeln. Und so
komplett anders, ja. Auch Amerika ist ganz anders als.
Ja, da musst du mindestens eine rassistische Bemerkung noch mit dabei machen, sonst ist.
Also die einzige Unterscheidung, die mir gerade einfällt, die ich zufällig weiß, ist, dass man bei uns die Gabel links hält, das Messer rechts und wie man die Gabel hält, auf eine bestimmte Art und Weise ist und du schneidest und führst dann den Bissen zum Mund. In Amerika hältst du die Gabel links, das Messer rechts, schneidest erst das Fleisch in Stücke, legst das Messer ab, wechselst dann die Hand mit der Gabel und isst quasi die geschnittenen Bissen mit der rechten Hand.
Ich muss das auch machen, weil ich das sonst nicht hinkriege. Mit links kann ich nichts. Es ist einfach so.
Auch nicht die Gabel zum Mund führen.
Nee, würde ich nicht drauf wetten, wenn ich ehrlich bin.
Okay, ja. Das macht dein Leben vermutlich so ereignisreich.
Aufregend. Ja,
ja. So, schön finde ich hier den Käse, den Quoth komplett gegessen hat, der aber eigentlich eine Rinde hat.
Verstehe ich, ja.
Und nur ein Barbar wie er isst den Käse mit samt der Rinde. Hast du schon mal einen Käse mit Rinde gegessen?
Ja, also tatsächlich muss ich sagen, ich bin jedes Mal, auch bei Salami weiß ich nie, was darf man jetzt damit essen, was nicht, und im Zweifel rein damit. Ich meine, sind wir ehrlich. Er sagt
es gibt
auch,
dieses schöne Video von so einem Kind, was so ein Babywell isst, aber mit dem Wachs. Ich muss mich aber auch fragen, das ist doch wirklich verwirrend. Die äußere Plastikverpackung braucht es eigentlich nicht noch zusätzlich zu der Wachsverpackung. Naja.
Ich meine, er sagt natürlich auch, ne, da überhaupt was irgendwie von rauszuschneiden, obwohl man es ja mitessen kann, ist ja, machen ja nur reiche Leute. Ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass ich mich so kultiviert hier bewege, weil der Yannick, also mein Freund, regt sich tierisch darüber auf, dass ich auch immer einen Rest im Glas lasse, so wie es jetzt hier mit der Milch gemacht wird. Wir nennen es liebevoll den Nathalie-Nösel, weil immer überall noch so ein Spuckeschluck, weißt du?
Mm, Ist das der Grund, weswegen du ihn drin lässt? Ekelt dich der letzte Schluck ein bisschen?
Nee, ich vergesse es. Ich trinke es einfach nicht auf. Herzlichen Glückwunsch zu meiner ADHS-Diagnose.
Herzlichen Glückwunsch. Wir haben die Korken knallen lassen. Ja. Aber ja, ich glaube, also als ich da war, habe ich das nicht so wahrgenommen. Aber ich war jetzt auch nicht super schick essen in Japan. Aber ich glaube, dass es da auch so ist, dass etwas übrig lassen als höflich gilt, weil es dann heißt, es war genug Essen. Und dass, wenn du aufisst, dass du dann suggerierst, es war nicht genug Essen.
Genau,
was halt
also,
irgendwie...
Nee, du sagst damit, ich bin nicht satt geworden. Also,
ja.
Ich bin ja erst satt, wenn ich was übrig lasse.
Ja.
Also, das ist ja wie zu sagen, wenn so ein kompletter Raum... Also, das hat man häufig in so Krimis, weißt du? Wo ein Raum durchsucht wurde. Und dann ist es ja immer das Letzte, was man findet. Also wenn du etwas findest, dann durchsuchst du den Raum ja nicht weiter. Das heißt, wenn er so komplett trashed ist, dann hast du es erst als allerletztes gefunden, was du gesucht hast. Und so ist es mit dem Essen halt auch. Dass wenn du den Teller aufisst, dann wartest du eigentlich auf mehr, weil du kein Zeichen gibst, dass es genug war.
Ja, und Refillments sind, glaube ich, auch in manchen Ländern normal. Das heißt, es wird so oft wieder aufgefüllt, bis du noch was im Glas lässt.
Ja, in Schweden ist es beispielsweise bei Kaffee so, dass mit angezeigt wird, ob das Refillment drin ist. Meistens ist die zweite Tasse mit drin bei Kaffee. Und das also wenn du jemanden darauf einladen willst, dann fragst du ihn, will du Fika?
Ja, das frage ich häufig eigentlich, wenn ich jemanden kennenlerne.
Stark.
Ja, und dann ist es aber auch schon soweit. Jetzt treffen wir Melon Legless. Und da ist natürlich Natalie. Bist du einfach in dich zusammengeschrumpft?
Nein.
Wie ein Luftballon, den man nicht zugeknotet hat.
Mm-mm. Pass auf. Also, gar kein Problem. Wir alle wussten, dass es nicht passiert, weil damit hätte Patrick Rothfuss mir das gegeben, was ich will. Und wir
aber
wissen,
nicht mit Prf.
Das wird nicht passieren. Also, es ist nicht Dinner. Aber Quoth starrt sie relativ unverhohlen an, weil er sagt, irgendwie kommt die Frau mir bekannt vor.
Das ist natürlich sehr relatable. Wie oft passiert uns das im Leben?
Nee.
Dass wir jemanden angucken und denken, Alter, wieso kann ich diese Person gerade nicht einordnen? Ich weiß nicht mehr, woher ich die kenne, aber ich kenne sie.
Es ist wie mit Synchronsprechern, es ist ganz furchtbar.
Ja.
Ganz, ganz furchtbar. Ich würde das gerne als LZ7S mitnehmen.
Natürlich, wichtig.
Aber hier schon mal ein Hinweis. Es sind zwei Möglichkeiten. Entweder er hat sie tatsächlich irgendwo gesehen oder sie ist mit jemandem verwandt. Und dann, Pokerface Mauri, würde ja eventuell, dass sie in dieselbe Familie gehört wie Denner. Weil warum ist Denner da? Weißt du? Also ich lasse das nicht los.
Ja.
Weißt du, ich lasse diese Diebeslampe nicht fallen.
Ich finde es so spannend, Natalie. Das ist wirklich so spannend zu sehen, welche Schlüsse du ziehst.
Es könnte natürlich auch einfach jemand anderes mit ihr verwandt sein. Aber wenn wir schon mal da sind, dann...
Ich hoffe wirklich, dass es Leute in unserer Zuhörerschaft gibt, die genauso in diesem Fandom drin sind und auch schon mal auf Reddit Beiträge auf Quoth.de oder so, weil das wirklich, dann macht es ja erst richtig Spaß, diesen Podcast eigentlich zu hören, wenn man hört, wie du strugglest.
Hallo? Ja, ja.
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr große LZ7S, würde ich sagen, die woher kennt Quoth Melon Legless.
Ja. Ich muss auch sagen,
müssen wir auf jeden Fall unbedingt noch drüber reden später.
Dass ich auch noch nicht weiß, ob es in anderen Büchern ähnlich ist. Also, weißt du, würden wir jetzt ein Buch besprechen, was du noch nicht kennst? Ich glaube schon, dass das ein Patrick Rothfuss-Ding ist. Weil der so viele Red Herrings aufmacht.
Also Patrick Rothfuss ist auf jeden Fall in der Literatur, Fantasy-Literatur-Szene dafür bekannt, dass er einfach literarisch, rhetorisch sehr, sehr gut ist. Mhm. Und das überraschend ist für ein Fantasy-Buch. Mhm. Also, dass normalerweise Fantasy-Bücher jetzt nicht so viel Wert darauf legen, wortgewandt in dem Sinne zu sein. Weil das, glaube ich, das Zielpublikum eher abschreckt. Und dass er es aber trotzdem in den Mainstream damit geschafft hat.
Ja,
weißt du?
Verstehe.
Weil wenn du jetzt zum Beispiel Fourth Wing...
Ja.
Übrigens weiß ich jetzt aus erster Hand, dass ich Leute dazu gebracht habe, die Serie anzufangen zu lesen, ist sprachlich wirklich nicht gut.
Ja.
Von Harry Potter zum Beispiel habe ich das auch lange gedacht, bis ich dann das erste Mal die englische Variante gelesen habe und gedacht habe, okay, die deutsche Variante fühlt sich viel mehr für mich nach Kinderbuch an als die englische.
Ja, da muss man natürlich auch viel sagen.
Und das manches einfach eleganter. Ich finde, was mir bei Patrick Rothfuss oft auffällt, hier im Vergleich zu Jochens Übersetzung, nichts gegen dich, Jochen, du machst deinen Job super, aber die Übersetzungen sind oft präziser. Mhm. Und ich finde es schöner, das Schöne an der englischen Sprache ist, sie ist halt sehr simpel, aber damit kannst du Sachen auch sehr offen lassen.
Ah,
im Deutschen.
Ja. Aber das ist, ich glaube, das passt halt zu seinem Stil irgendwie. Mehr Möglichkeiten aufzuwerfen, mehr Storylines aufzumachen und zu gucken, okay, wo geht die Geschichte hin? Und dann so Wendungen zu haben, die vielleicht einfach unvorhergesehen sind, aber eben ganz als RFK eben nicht das befriedigen, was der Leser vielleicht erwartet. Das passt da natürlich schön zu, dass die englische Sprache das auch hergibt. Und die deutsche Sprache, die ja sehr, sehr präzise ist, glaube ich, für so definitive Sachen vielleicht auch dann.
Deswegen, also eine deutsche Sprache ist zum Beispiel ja die Sprache der Philosophen oder der Dichter, weil du Beschreibungen sehr, sehr schön und präzise machen kannst. Auch weil unsere Grammatik das hergibt. Die englische Grammatik gibt es nicht her. Aber dafür, also das sind ja Unterschiede. Das heißt ja nicht, dass die eine Sprache besser ist oder als die andere, sondern dass man Dinge einfach am besten in der Originalsprache liest. Oder schaut. Vor allem Humor. Weil im Deutschen ist es ja so, dass unsere Verben am Schluss kommen. Und damit kannst du die Pause, du kannst irgendwie sagen, gestern habe ich mit Nathalie einen Podcast hingerotzt.
Ja.
Irgendwie so, dass dann hingerotzt quasi die Punchline ist. Und das setzt du ans Ende. Im Englischen könntest du das nicht machen. Yesterday I... Dann kommt das
rotzte
Verb. Rotzte Podcast hin with Natalie.
Ja.
Deswegen, da musst du, also, ne, dadurch kommen die Unterschiede natürlich. Lost in Translation, bla bla bla. Und hier finde ich auch das mit dem Telling Faces. Das ist natürlich Telling im Englischen, also ist ja der Titel von dem Kapitel, bedeutet ja auch einfach, Telling Faces bedeutet ja auch ein Gesicht, das viel erzählt.
Ja, die Doppeldeutigkeit ist da mehr drin.
Ja. Und obwohl, könntest du im Deutschen sagen sprechendes Gesicht, aber du würdest bei sprechendes Gesicht daran denken, dass ein Gesicht spricht und nicht, dass ein Gesicht, ein Bild spricht viel,
ja,
könnte man
sowas,
sagen.
Sowas wie ein Gesicht, das Bände spricht, weißt du?
Ja.
Sowas in die Richtung wär's. Aber du kannst es nicht, aber das beschreibt schon wieder was anderes sehr genau und du hältst die Doppeldeutigkeit halt nicht mehr.
Ja. Mein Gott. Also wir hier... Mit unseren Akademikertiteln. Ich frage mich manchmal, ob die Leute so richtig die Augen verdrehen, wenn wir anfangen so zu schwafeln und auch so Bullshit. Hört ihr uns überhaupt zu? Hört ihr uns jetzt gerade überhaupt noch zu oder sind wir nur Background-Noise für euch?
Ja, ich würde gerne wissen, wie viele Leute deswegen abgeschaltet haben und wie viele Leute deswegen hören. Aber schwierig. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir natürlich genauso bildschön, redegewandt und
intelligent
sind, wie Melun Legless. Denn die beobachtet, also Quoth beobachtet sie ja. Sie kriegt auch direkt mit, dass er sie anstarrt. Und sie fragt dann eben auch danach, relativ gezielt.
Ja, warum starrst du mich so an, du Creep?
Fair auch. Weil die kennt ihn ja gar nicht. Sie weiß auch gar nicht, warum der jetzt neben sie gesetzt wurde. So. Und dann kriegen wir noch heraus, dass es tatsächlich da so eine Kunstform gibt. Und das, wie sprichst du das aus? Dieses Gesichterlesen?
Turagio.
Ah ja, Okay. Die Turagier.
Turagias.
Okay. Ja. Ne, dass man eben sagt, okay, man kann ähnlich wie wir sagen, hey, vielleicht kann man das aus der Hand lesen, kann man aus dem Gesicht lesen, was in Zukunft passiert. Was Quoth ja sehr charmant dazu nutzt, zu sagen, ah, ich weiß, was in der Zukunft passiert, es wird sich gleich jemand entschuldigen und so. Das ist ja schon ganz süß, ne? Das ist schon smart gemacht. Na, da ja. Checkt sie auch direkt, ah, ich habe hier jemanden neben
also
mir,
was
der
Quoth
smart
hier
ist.
Betreibt, ist halt ganz eindeutig der German Stare.
Ja.
Der ist mir nämlich heute Morgen widerfahren, Nathalie. Nathalie und ich waren gestern auf einer Hochzeit. Schöne Ehe. Übrigens, an dieser Stelle. schöne Ehe finde ich einfach richtig gut. Das sage ich jetzt immer. Schöne Ehe.
Ja.
Und heute Morgen beim Frühstück im Hotel wurde ich so unverfroren angefreit, angestarrt von so einem Typen. Und der hat auch einfach nicht sich ertappt gefühlt wieder weggestarrt.
Ach so.
Sondern
ja.
Mir einfach so knallhart diesen German Stare entgegengebracht. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt verstehe ich, was die Leute meinen.
Ja.
Weil wirklich jemanden, also wenn ich jemanden anstarre, dann versuche ich doch zu verhindern, dass die Person das mitkriegt.
Ja, ja, da ist irgendwie auch so ein Entitlement hinter, ne? Dass man das einfach machen kann. So.
Aber es war noch nicht mal, ich habe keine Wertung in dem Blick gesehen. Nur so wie ein Kind dich anstarrt halt.
Ja, aber du weißt schon, in der Bibel stand, wer das Himmelreich nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Also der Himmel ist einfach voll mit Deutschen.
Und Turagio?
Glaube ich nicht, ja.
Kommt natürlich von, ist ein Wortzusammenschöpfung von Latein Turris, was Turm bedeutet. Und Gior kommt natürlich von dem deutschen Giorno. Giorno, was Tag bedeutet.
Italienischen, ja.
Und was habe ich gesagt?
Deutsch, macht aber nichts. Wir haben dich verstanden.
Ja, klar. Aus dem Deutschen.
Ja.
Und deswegen heißt es
Tagturm.
Oder Tagturm.
Ja, Turmtag. Ja, aber
Turmtag.
Das ist doch, also weißt du, der Turm ist ja, du guckst ja darauf und so den Turm entlang. Und denkst dir, was, an welchem Tag werde ich die Spitze sehen oder so?
Und manchmal, je nachdem, was für Fenster die Türme haben, sehen die auch aus wie Gesichter.
Oh.
Die sind ja manchmal auch sehr cute, so ein Turm.
Ja. Es gibt so viele schöne Videos von so Türmen, die so einstürzen, dann sind da so Gesichter drauf. Naja, ja, gut.
Das ist, glaube ich, ungefähr die gleiche Zeit oder ein bisschen später nach Knowing Orange.
Wir waren einfach zu viel im Internet. Ja, und dann macht er ihr noch ganz viele Komplimente und sie findet es halt auch geil mit den Schmeicheleien. Aber, also es ist ganz süß, wie Quoth sich so zwischendurch eigene Reminder so im Kopf setzt und sagt, ah, okay, also die steht auf romantischen Shit, aber das passiert ja auch nicht selten, dass sie Komplimente kriegt. So, merkt ihr das, Quoth? Das ist wichtig.
Ja, der macht sich so viele mentale Notizen. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr gut, wie er das, und auch smart. Der leitet sich das ja smart her. Also er gibt ihr ein Kompliment und dann sagt er, okay, sie ist für Schmeicheleien offen, aber sie ist sie auch gewohnt.
Ja.
Oder sie findet bold moves, sagt er hier irgendwo, findet sie nicht schlecht.
Ja.
Und dann hinterher zu Maya sagt er auch so, sie steht auf romantische große Gesten, aber sie würde es nicht zugeben. Aber das hat er so zwischen den Zeilen gelesen. Ich finde es hier irgendwo, sagt er, also wenn er darüber rätselt, woher kenne ich die, sagt er noch so, ja, als Erbin der Leckless-Familie würde sie ja nicht so weit weg von der Uni studieren. Würde sie ja nicht so weit weg studieren in der Uni in Imre. Wo ich mir aber denke, Ambrose studiert doch auch da. Kommt er nicht aus der gleichen Ecke oder kommt er noch ein ganzes Stück näher?
Ja, aber der ist
weil
ja
ist Ambrose nicht auch der erste Erbe von einer
Familie? Ich hab's darauf geschoben, dass der quasi nicht so hochrangig ist. Aber bei den Leckless ist es ja eigentlich
aber
auch so.
Aber der ist doch auch Zwölfter in der Thronfolge. Also die sind natürlich die Leckless-Familie und die Mare. Die Elrond-Familie sind natürlich enger verwandt, weil die sind ja verfeindet mit der Königsfamilie. Also unterschiedliche Kreise, in denen die verkehren. Aber trotzdem ist der doch auch der erste Sohn.
ja.
eines Adels in Winters. Da habe ich gedacht, irgendwie, Quoth, passt das doch nicht zusammen. Es kann doch schon sein, dass du sie auch mal in der Uni. Naja, aber...
Ich habe auch kurz gedacht, vielleicht ist es einfach Auri und er kennt sie nicht in diesen Kleidern.
Wow.
Das wär ein Plot-Twist gewesen.
Das wäre ein Plot-Twist. Sie ist so Jekyll und Hyde-mäßig. Ja. Sie ist so schmutziges Unterschlupfkind und gleichzeitig aber gehobene...
Erbin.
Leckless-Frau. Ja. Erbin. Das mit dem Handkuss. Ja. Also er sagt so, ich bin dir zu Diensten und sie bietet ihm die Hand zum Küssen. Und er küsst aber nicht ihre Hand, sondern den Daumen, mit der er ihre Hand hält.
Ja.
Also seinen eigenen. Und da habe ich kurz gedacht, hatten wir das nicht schon? Ist das nicht ein Rückbezug? Ich meine, dass er irgendwann mal erklärt hat, verschiedene Art und Weisen, wie man eine Hand
ich
küsst.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das mal...
Und das finde ich dann schön. Ja. Ich mag solche kleinen Rückbezüge. Ich weiß nicht, ob Priv selber daran gedacht hat, okay, irgendwann habe ich doch schon mal darüber gesprochen, dann nehme ich eine Variante daraus. Oder ob das schon so durchgeplant ist, dass er schon damals gedacht hat, das etabliere ich jetzt hier.
Oder er ist unkreativ und schreibt einfach mal dasselbe. Nein, ja. ich glaube tatsächlich, also ich könnte mir fast vorstellen, dass solche Sachen bewusst reingeplant sind. Also
Honorable Mention ist natürlich sein anderer Sitznachbar.
Ja. So, das ist ja wohl der Beste. Erstens, welches Landes Bunnies? Weil er ist der Vizekönig von Bunnies und wir haben Bunnies noch nie gehört. Oder habe ich da was falsch gelesen?
Nee. I watched my neighbor, a tiny older man I knew to be the Viceroy of Bunnies.
Ja.
Nee, hatten wir noch nicht.
Vizekönig von Bunnies, auf jeden Fall ein tierisch cooler Typ. Sagt nämlich auch, ja, so, also diese Suppe hier esse ich nicht. Und er hat so gebrannte Mandeln.
Nein, diese Suppe esse ich nicht.
Nein, diese Suppe esse ich nicht. Suppenkasper. Und schiebt die Suppe dann einfach weg und snackt halt so aus seiner Tasche, während er sich mit seiner Frau streitet. Und dann bietet er Quoth aber auch noch was an, weil er mitkriegt, dass Quoth auch nichts isst. Und dann sagt Quoth auch noch so nett, und dann verschwand ich wieder für den Rest des Abends aus seinem Bewusstsein. Weil er ihn einfach dann wieder nicht weiter beachtet so. Das finde ich auch nett.
Also toll finde ich, erstens, die Snacks sind gebrannte Mandeln.
Ja.
Geil.
Lieben wir.
Und zweitens, das Thema, über das er sich mit seiner Frau schon seit Jahrzehnten streitet, ist, ob Bauern aus Eicheln Brot backen können. Und das finde ich auch sehr, sehr toll. Und das ist auch so richtig, das zeigt nochmal, wie adlig dieser Mensch ist.
Ich habe auch da wollte ich kurz nach einem Rezept suchen, wenn ich ehrlich bin.
Und rechts von Meluen Leckless sitzt noch ein illisches Pärchen, die in ihrer singenden Sprache sich unterhalten.
Ja, genau.
Ich habe letztens zum ersten Mal, wo war ich da? In Irland. Habe ich zum ersten Mal Leute Finnisch reden hören. Mhm. Und ich hatte das noch nie gehört und ich konnte es gar nicht zuordnen, bis irgendwann mir jemand gesagt hat, das ist Finnisch. Ich war schon mal in Finnland. Und das finde ich ganz wild. So Sprachen, die man noch nie gehört hat, zum ersten Mal hören, ist crazy. Und Finnisch hatte ich wirklich noch nie irgendwo gehört, gesprochen. Weder in irgendeinem YouTube-Video, noch in einem Film, das erste Mal, dass ich das jemals gehört habe. Und es klingt wirklich crazy, finde ich.
Ja, ich habe kurz überlegt, also ich habe, als ich studiert habe, ja so Wahlpflichtfächer nehmen müssen. Da waren auch Sprachen bei und ich wollte eigentlich Finnisch nehmen. Weil Finnisch ist ja so die schwerste Sprache überhaupt. Und da waren alle Plätze voll und dann habe ich Schwedisch genommen. Aber das finde ich auch wahnsinnig faszinierend. Aber ich liebe Sprachen.
Ich glaube, Finnisch ist nicht die schwerste Sprache überhaupt für Deutsche, übrigens. Aber jetzt komme ich hier wieder mit. Wer war es nochmal? Max? Der seine Augen hart verdreht, wenn ich irgendwas über Linguistik versuche zu sagen.
Aber
soweit ich weiß, ist für Deutsche die schwerste Sprache zu lernen tatsächlich irgendeine asiatische. Ich glaube Japanisch. Weil Finnisch ist von der Grammatik her an unserem näher dran.
Ja,
haben, glaube ich, nur ein paar mehr Fälle und Endungen.
Das kann gut sein. Es ist auf jeden Fall nicht wie Norwegisch und Schwedisch so nah am Dänischen, ne? Sondern das ist ja komplett crazy, einfach nur mit Buchstaben, was da passiert. Ich meine, wir haben dann natürlich auch noch ganz viele Sprachen, wo unser Sprachapparat einfach gar nicht die richtige Übung hat, um beispielsweise die richtigen Laute wirklich zu formen. Ne?
Ja.
Das sind natürlich dann auch nochmal andere Fälle. Aber Finnisch ist auf jeden Fall viele Buchstaben hintereinander in den Wörtern.
Ja, ist auch sehr, sehr schnell und wie gesagt, Ich konnte es gar nicht einordnen.
Ja.
Weil halt Schwedisch und Norwegisch nochmal ganz anders klingt irgendwie.
Ja. Verrückt, ne? So einfach da am Zipfel ist nochmal irgendwie was ganz anderes.
Ja.
Apropos am Zipfel. Danach gibt's Fleisch, das gefällt dem Quoth ganz gut. Fasan. Und er versucht so ein bisschen mit der netten Katie Melua ein Gespräch aufzubauen. Die fragt auch, warum wir nebeneinander gesetzt wurden. Herr, und er sagt nur Quoth. Es ist halt wie Shakira, weißt du, er hat so seinen Eigennamen.
Ja.
Und dann sagt er halt, ja, weil
Stimmt, das ist irgendwie komisch, dass er seinen Nachnamen nicht sagt. Aber der hat auch keinen richtigen Nachnamen. Der sagt ja nur Sohn des Aliden.
Also,
der hat keinen Nachnamen. Aber vielleicht haben die bei Ruß, haben die Ruß keine Nachnamen.
Ist möglich.
Aber was ist dann mit Shandi? War sie dann Shandi
Tochter
Mitarbeiterin von Elrond?
Ach so.
Von Aliden?
Ja, I don't möglich. Know. So, das heißt, da will er aber ja natürlich nicht so drauf eingehen und dann versucht er irgendwie so ein bisschen auf andere Themen zu lenken. Und als sie fragt, ja, mit was beschäftigt ihr euch, sagt er direkt, ja, okay, sie meint jetzt nicht den Beruf, weil sie denkt, ich bin adlig und wir haben hier keine Berufe, sondern generell, was ich so mache. Und dann sagt er halt, ja, ich schreibe gern und so weiter und so fort, geht ihr gern ins Theater. Und sie hat ja direkt dieses, ja, es kommt auf die Schauspieler an, was ich gut finde und was nicht. Wo man direkt so merkt, oh, da ist irgendwas im Busch. So, ich mir direkt LZ7S aufgeschrieben. Aber es wird alles erklärt. Er versucht dann ganz geschickt, wie wir auf der Hochzeit, auf ein unverfänglicheres Thema zu kommen und spricht die Straßen an, weil es wohl in dieser in diesem Teil der Welt so ist. Das.
Aber Meluhin Leckless ist in ihrem Kopf gerade immer noch bei den Edemaru. Ja.
Das ist halt ähnlich, wie das Wetter ist, dass man sich über die Straßen aufregt. Sowieso, wie man sagt, ja, viel Verkehr, ne? So, ja, ist momentan auch überall Baustellen. So, und sie sagt auch, ja, Banditen und Co. Und sagt aber natürlich auch direkt von den Edemaru und hat so ein Funkeln im Auge. Was Quoth als
Und dann zerreißt sie noch ein Berliner.
Ein Obsttörtchen. wo Quoth halt richtig merkt, okay, die Frau hat da richtig Brass hinter. Ja. Das könnte
sein. Edemaru findet sie richtig kacke. Zum Glück, ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht hat Quoth seinen Nachnamen nicht genannt, weil sie würde natürlich alle Adligen aus Winters kennen. Frage ich mich aber auch, wie gut kann er den Akzent imitieren?
Ja, und wie werden die da nicht irgendwie vorgestellt, dass kein anderer auch fragt und so? Weißt du, das ist ja schon eine, also. Da hätte man sich mal einen Plan B
aber
irgendwie.
Jetzt gut, dass er es nicht gesagt hat, weil vielleicht, obwohl jetzt wahrscheinlich seine Familie jetzt nicht so ultra bekannt war, aber sie darf ja natürlich jetzt auf gar keinen Fall rausfinden, dass er Edemaru ist.
Der Mayor weiß das auch nicht, ne?
Nee.
Der weiß es, ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. So, ich hätte auch gedacht, dass Quoth damit weniger zurechtkommt, dass die da so einen Hasskick fährt. Aber er
ist er wahrscheinlich schon gewohnt.
Der Abend war eigentlich ein voller Erfolg. Sie hat viel, also er konnte viel über sie herausfinden. Und dann kommt natürlich auch direkt der Mayor zu ihm. Und er kündigt sich an, also er kündigt sich nicht selber an, leider, sondern der kommt natürlich so stalkermäßig durch seine Tür wieder. Aber es gibt einen leichten verräterischen Luftzug, der genannt wird. Oder ist das in dem nächsten Kapitel?
Ist das schon ein Furzwitz?
Ja.
Aber schon mal vor, immer du, Mayor Elrond.
Du furzt immer erstmal laut, damit du wie klopfen, weißt du?
Statt Purse First.
Fart First.
Fart First, ne, ich wollte eigentlich Smell First sagen.
Ja, auch schön.
Mayor Elrond sagt zwar, also entblößt sich jetzt auch mit seinem Zweitnamen, Jon Snow. Denn he knows nothing.
Unter den Blinden
anders
ist der einäugige König.
Denn Mayor Elrond sagt, ich weiß halt gar nichts über Frauen. Und Quoth weiß natürlich noch weniger über Frauen.
Ja, gut. Also er gibt zumindest zu, dass sein Wissen auch in einen Fingerhut passt. Und er sagt auch irgendwie,
aber
den
es
man
gibt
nicht
noch einen kleinen Seitenhieb gegen Simon. Aber ich habe ja Simon dabei zugeguckt, wie er einfach 100 Mal schon versagt hat.
Ja, und ich habe die
ganzen nötig?
Vollidioten gesehen, die bei Denner nicht landen können.
Ja, aber irgendwo in der Universität hat Simmel einmal genießt.
Ja.
In diesem Moment. Und jetzt sind wir bei Kapitel 68, The Cost of a Loaf.
Ja, Brot gibt es nicht umsonst.
Ja.
Er hat richtig viele Dates mit Denner. Das irritiert, also was heißt, das irritiert mich? Im Grunde genommen irritiert mich das nicht. Er hat ja Zeit. Sie ist ja so ein bisschen seine Muse. Die treffen sich da die ganze Zeit und verbringen auch schöne Stunden miteinander. Es klingt so, wie Quoth sich das wahrscheinlich wünschen würde. Aber also steht da, dass sie zusammen singen, zusammen schwimmen, also alle möglichen Date-Aktivitäten machen.
Und die, dann kann er anschließend diese ganzen angestauten Gefühle, die er sich ja nicht traut, Denner gegenüber zu erwähnen, anschließend umwandeln. Das ist natürlich auch nicht aus der Luft gegriffen. Bei mir sagen auch viele Leute, und ich merke das auch an mir selber, dass wenn man Kunst macht mit einem verknüpften Gefühl, dass Leute das dann auch sehen können.
Ja.
Also gerade, du kennst das ja von mir, ich gehe durch Phasen, wo ich sehr Intimität crave, emotional wie auch physisch. Und die Bilder, die dementsprechend entstehen, da habe ich auch schon oft gehört, dass man darin eine Sehnsucht erkennen kann und bla bla bla. Das heißt, das können wir alle gut nachvollziehen. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann oder was mich überraschend aufhorchen lässt, ist, dass Denner, die ja jetzt trotzdem auch noch andere Freier hat, der aktuelle Kandidat heißt Garrett, und dem hat sie sich als Alora vorgestellt.
Ja, das fällt sehr, sehr stark auf. Also Quoth kommt auf das ganze Thema, weil er sagt, ja, also das war natürlich nicht alles nur heiter Sonnenschein. Mein Vater hat immer gesagt, sowas nennt man eine Decke mit, die Decke hat auch raue Stellen. da muss ich eben lachen, weil ich just in dem Moment mir eine Decke genommen habe, die ich über mich legen wollte und dachte, warum riecht es hier so komisch? Die Decke hat nicht nur raue Stellen, sondern auch Katzenpipi-Stellen. Und so eine Katzenpipi-Stelle ist halt auch Garrett für Quoth, weil er den natürlich auch nicht mag. Und Alora ist ganz weit weg. Also entweder...
Das kann die doch nicht machen. Die kann doch nicht immer einen Namen mit D haben und plötzlich mit Alora um die Ecke kommen.
Naja, Moment. Also, die Frage ist, wilde Theorie. Sie kommt eigentlich ursprünglich aus der Ecke und hat da mit Namen mit A angefangen. Die hat sie dann alle durch. Dann ist sie in die nächste Region gefahren, hat da mit B angefangen.
Ach so. Ja.
So, das heißt, wir sind jetzt in der vierten Season eigentlich von ihr.
Aber.
Was sagt Recherche-Mauri denn zu Alora?
Ja, Alora, meine Theorie ist nämlich ganz klar,
Alora,
nicht, dass es halt nah an Aurora dran ist, bla bla bla,
Alohomora,
Auri, sondern Denna war bevor sie in Öl war sie auf Hawaii. Und nee, danach, bevor sie in Winters war sie nochmal schnell auf Hawaii.
Ja.
Und da hat sie natürlich Aloha gelernt.
Ja.
Und als sie Garrett kennengelernt hat, hat sich vorgestellt und hat gesagt, Aloha. Und er hat gesagt, Aloha? Was soll das denn bedeuten? Und weil sie aber so getan hat, als wäre sie eine Adlige aus Winters, hat sie gesagt, Alora, das ist mein Name.
Verstehe.
Und dann hat er gesagt, okay.
Ich glaube,
so ist das zustande gekommen.
Ich glaube, sie hat Aloha gesagt und hat dann aber, weil er auch zwei R im Namen hat, hat sie gesagt, ja, da muss ich mein Game ein bisschen absteppen. Nehmen wir Alora.
Eigentlich hat er gesagt, er heißt Geert. Und hat sie gesagt, Geert? Ich gesagt, Garrett.
Ja.
Sie gesagt, Aloha. Aloha? Alora.
Also, falls ihr es
so
nicht eben rausgehört, wir waren gestern sehr lange unterwegs, haben lange getrunken. Also, erwartet nicht zu viel von unseren Jokes heute.
Und dann wacht er eines Tages auf, sucht nach Denna direkt. Und sein Herz wird zu Stein.
Tja.
Denn Denner ist nicht mehr da.
Die waren sogar verabredet. Wie gesagt, ich weiß, wir lieben Denner über alles. Aber ich hätte mit der ein ordentliches Hühnchen zu rupfen. Ich wäre jetzt schon langsam auf dem, weißt du was? Es gibt auch noch andere Frauen auf der Welt.
Ja.
Das, du bist nicht der schönste Hengst im Teich.
Nee. Hätte ich auch gesagt. Weißt du was? Aloha. Heißt das auch Tschüss? So wie Ciao im Italienischen?
Ich hoffe das. Ja.
Ja. Und dann ist er natürlich richtig angesäuert. Und jetzt bringt er nur noch Scheiße zu Papier.
Ja.
Und dann erinnert er sich, dass sein Vater schon gesagt hat, das Lied sucht sich seinen eigenen Moment aus.
Ja, hast du nicht.
Wenn deine Melodie nicht klingt.
Du kannst es nicht erzwingen.
Ja, und das stimmt auch. Ne?
Ja.
Das geht nicht. Das merke ich auch immer wieder. Wenn ich so richtig gar keinen Bock habe, dann geht's auch manchmal einfach nicht. Ich habe zwar eigentlich in der Uni gelernt, dass man nicht darauf warten darf, bis die Muse einen küsst oder, also dass man das auch lernen muss, dass das manchmal Arbeit ist, da hinzukommen und manchmal hilft auch ein Aufwärmen und so, auch beim Zeichnen. Aber ja, wenn du in der falschen Stimmung bist, dann kannst du zumindest keine lieblichen Verse dichten.
Hier kommen halt auch zwei Dinge zusammen, ne? Also zum einen, eine kreative Blockade ist halt schon scheiße, aber wir wissen ja auch, wie obsessiv Quoth einfach mit Denna ist.
Ja.
Und wir sind auch kein Kind von Traurigkeit, wenn es zum Overthinking kommt und wenn es irgendwie zu so leicht obsessiven Verhalten mit Leuten kommt. Und ich könnte gar nichts. Ich würde einfach rumsitzen 3 Tage lang.
Quoth ist ja auch keine Maschine. Der kann jetzt einfach nicht mehr weiterarbeiten, wenn er nicht im richtigen Mindset ist. Das müssen wir akzeptieren. Wer es nicht akzeptieren kann, ist aber Maya Elverone.
Nee.
Für Maya Elverone ist das
durch die Tür.
Ja, ist das Quoths oberste Priorität. Aber Quoth hat sich natürlich einen guten Grund ausgedacht, weswegen er jetzt ein paar Tage aber nicht mehr weiter Lieder und Briefe schreiben kann. Und zwar Caudicus hat er noch mehr hervorgeholt, bisschen verspätet.
Ja.
Übrigens, mir ist da gerade in Sinn gekommen, der kann sie trotzdem noch abmurksen.
Ja, aus der Ferne, so Fernwarte. Aber grämen Sie sich nicht. Herr Mayer, ich kann ein Gram machen und dann machen wir gemeinsam Fotos für Instagram.
Dafür brauche ich einen Koffer voller
Urin.
Unfauler Äpfel, um das zu demonstrieren.
Ach so, ja. Genau, er macht da jetzt einen kleinen Trick. Wobei, der Mayer ist eigentlich eh schon auf seiner Seite, weil er ist so direkt so, boah, Witchcraft. Kann der mich verhexen? Und Quoth ist so, oh, du dummer Esel.
Du dummer Esel.
Zeigt ihm dann aber, wie jetzt an dem Apfel, dass es eben diese Sympathievergehen gibt. Und ja, möchte jetzt in den Turm von Caudicus gehen, um da eben sich die Sachen zusammenzusuchen. Das finde ich aber sowieso ganz smart, da mal so langsam hinzukommen, weil wir wissen ja nicht, was der alles Cooles da vielleicht auch versteckt hat. Dafür nehmen wir, also das und den Furzwitz nehmen wir auch noch mit in den Rucksack. Und ja, und dann gibt ihm der Mayer eben den Aufschub, nachdem Quoth ja auch noch strategisch klug sagt, die Frau braucht ja auch so ein bisschen Raum, um sich wieder auf sie freuen zu können. Erdrücken Sie sie nicht mit ihrer Liebe. So. Frauen finden
ja
auch ein bisschen geil, ein bisschen geghostet zu werden.
Er hat es aber auch jetzt gerade bei Denner gelernt.
Ja.
Ganz subtil merkt er das ja schon, weil Denner ihm auch zwischendurch einen Blick zugeworfen hat, wenn Garrett mal wieder irgendwie, weißt du, sie muss ja nur sagen, ach, der Ring ist aber ganz hübsch. Cha-ching, hat er schon die Kreditkarte über den Tresen
geslidet.
Garrett
einfach mega verzweifelt.
Ja, und das ist unsexy.
Ja.
Das ist es nämlich. Es geht gar nicht darum, dass man die Frau zappeln lassen muss, sondern dass es unsexy ist, wenn man verzweifelt wirkt.
Ja.
Is it though? Ich glaube, es kommt auch immer drauf an. Ich glaube, manchmal kann es auch richtig sexy sein, wenn man sieht, dass jemand so richtig...
Boah, spoil me. Ganz ehrlich. Ich glaube, es kommt aber drauf an, wie begehrenswert du den anderen eh schon auch findest. Und bei Denner ist es natürlich so, die hat eh schon 1000 Leute an den Fingern. Und die findet eigentlich so jemanden wie Quoth, mit dem sie sich vielleicht auch auf einer intellektuellen Ebene anders versteht, eigentlich spannender. So wie Quoth ja auch sagt, hier die Meluen, wie viele andere Leute schreiben der denn? Also das hat er bei dem ersten Brief gesagt. Naja, du musst jetzt schnell sein, Herr Dr. Mayer, damit du einer von den Ersten bist. Weil ich habe das mal hochgerechnet, er sagt 5 Dutzend. Das heißt, wir sind da bei 60 Leuten, die er sich ausmalt, dass die auch Briefe schreiben. Und so ist es bei Denner ja auch.
Ja, und wenn jetzt 50 Leute auf Tinder schreiben, hi, wie geht's?
Ja.
Dann willst du derjenige sein, der sagt, hey, na?
Ja, immer ein guter Opener, muss man sagen. Aber du willst auch nicht der sein, der sagt, hey, na? Hey, wie geht's dir? Hey, ich hab dich jetzt wieder gesehen. Hey, vielleicht können wir ja mal was machen. Eigentlich müsste der Mayor so im nächsten Brief schreiben, ja, du dumme Schlampe, dass du dich nicht bei mir meldest, war ja eh klar.
So. Er will aber auch nicht derjenige sein, der sagt, hey, ich habe eben durch dein Profil gescrollt. Deine Fotos sind wirklich bezaubernd. Dein Körper ist wirklich stählern. Ich möchte dich gerne mal zu einem Abendessen einladen. Weißt du, also auch nicht, du willst ja nicht über die Stränge
schlagen.
How
many baby daddies do you have, if you don't mind me asking?
Ja, und da sind wir jetzt. Er bekommt nochmal, also das Mayors Natur ist so, dass er alles auf jeden Fall sich logisch herleiten muss. Der kann jetzt Quoth trotzdem nicht blind vertrauen. Und deswegen sagt er nochmal, du willst jetzt von mir, weil fürs Graben braucht er jetzt einige Urin. Körperflüssigkeiten. Urin, Blut, Spucke, ein Haar.
Ja, Quoth will es auch so ein bisschen nach Zauber aussehen lassen, ne?
Und dann sagt Everon, ja gut, das sind alles Stoffe, die ich ungern eigentlich in fremde Hände gebe. Wie kann ich dir vertrauen? Und Quoth sagt, bold move, naja, tot, nützen sie mir nichts.
Ja.
Und das beschwichtigt Everon und sagt, ja, hast recht, gut,
aber
dann los geht's.
An mehreren Stellen steht es auch wieder, also das wiederholt Patrick immer. Immer wenn Quoth irgendwas sagt, was dem Mayor eigentlich nicht ganz so passt, dann wird er immer gereizter. Also ich glaube, dass der Zorn eines sanftmütigen, wobei ist der Mayor wirklich sanftmütig dann?
Ist die Frage.
Ne, weil es wird immer wieder angedeutet und deswegen ist Quoth halt auch immer im Bedrängnis so ein bisschen, dem Mayor eben wirklich stichhaltige Argumentation zu liefern, weil er weiß sonst.
Ich muss gerade überlegen, ob es im Englischen Gentleman ist.
Ah.
Auf A Gentleman und nicht eines sanftmütigen Mannes.
Ja. Yeah.
Aber in der Variante steht es natürlich nicht hinten im Klappentext. Okay. Schade. Aber ich glaube, es ist the fear of a gentleman. The anger of a gentleman.
Ah, ist das dann ein Gentleman-Joke?
Ne? Muss ich es jetzt rausfinden?
Das kannst du mir in der nächsten Folge mitbringen.
Ja, cool. Wir sind jetzt nämlich auch schon am Ende der Kapitel und deswegen müssen wir jetzt ins Blatt kreiseln.
Kreisel dir mal ein.
Es ist Herbstempfang. Ja. Damit wir alles nochmal Revue passieren lassen können.
Ich finde, einen ins Blatt kreiseln ist auch wie einen durchziehen.
Spekulationen. Jetzt kreiseln wir mal ordentlich ein ins Blatt. Die Rubrik, das klingt wirklich wie einen Joint drehen. Die Rubrik, in der die nichtsahnende Nathalie die Gelegenheit hat, wilde Spekulationen, Halluzinationen darüber anzustellen, was noch alles passieren könnte.
Wir sind heute schon wieder lang dabei. Ich werde diesmal also relativ klar und deutlich einfach nur hintereinander weg sagen, was ich denke. Erstens. Dass Quoth ein Edemaru ist, wird noch schwierig für die gute Meluin. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Konfliktpunkt wird oder auch gar nichts, weil wir wissen, es könnte auch einfach ein RFK sein. Dann diese Sache, es wird ganz viel aufgeworfen in den beiden Kapiteln. Dann wird nämlich noch irgendwann ja wahrscheinlich herauskommen, warum Quoth denkt, dass er sie kennt. Wie gesagt, ich schätze, dass sie vielleicht verwandt ist mit jemandem, den wir schon kennen.
Ja.
Das könnte helfen, weil ich glaube nicht, dass Quoth sie tatsächlich schon mal gesehen hat. Weil da wüsste ich nicht.
Ich glaube auch, dass Quoth das nicht vergessen würde. Der erinnert sich doch an jeden Scheiß aus seiner Kindheit, aus seiner frühen Kindheit. Ich glaube, wenn er sie wirklich schon mal getroffen hätte, also wenn, dann muss sie irgendwo in dem Nebensatz erwähnt worden sein.
So.
Da stand eine hübsche Frau am am unteren Ende Kastanien des Pferdelifts.
So, genau, das ist halt das Ding. Da ist mir foreshadowing-technisch nichts aufgefallen. Und wie wir von der Vase und der guten Nina wissen, habe ich auf sowas eigentlich geachtet.
Sie also, kann natürlich irgendwer sein, ich weiß noch, als er sein Abzeichen bekommen hat, im ersten Buch in Imre, im Aeolian.
Ja.
Dass er da auf die Suche gegangen ist nach, wer hat die zweite Stimme gesungen für mich. Dass dann eine ihm entgegengekommen ist oder irgendwie so. Aber das wäre so klein gehalten, dass es dann auch unbefriedigend wäre, hinterher rauszufinden, dass sie einfach eine von diesen Frauen war. Weil ja, es muss irgendwas Größeres sein.
Also sie wird ja auch gleichzeitig so überragend schön beschrieben, dass das nicht kohärent wäre, wenn wir sie
vorher...
Es wird
übrigens nicht ihr Alter beschrieben. Wir wissen nicht, ob sie in Quoths Alter ist, ob sie in ihren 20ern ist, ob sie in ihren 30ern ist.
Aber war die noch nicht noch sehr jung? War nicht das auch ein Problem für den Mayer? Oder lag es so?
Sie muss noch im gebärfreudigen Alter sein.
Ja, okay.
Ich glaube, der Mayer war 40, wenn ich mich richtig erinnere. Oder war der 50? Nee, ich glaube, der war 40.
Ja, sah aber älter aus, dass, weil krank.
Ja. Deswegen, sie kann aber auch genauso gut einfach 30 sein. Oder Ende 20.
Sie kann auch 20 sein, ja.
Ja, das könnte alles sein. Wir haben ihren Namen, ihr Alter nicht erfahren.
Also ich bin gespannt, was da noch passiert. Aber es kann natürlich sein, also ich stelle mir sowas vor wie, es läuft alles total super und dann findet die aber raus, oder er, der Mayer findet raus, dass er Edemaru ist oder so und deswegen verbauen sich dann irgendwelche Chancen. So, solche Geschichten, ne?
Ja.
Kann man, also sowas wie ich mit der Diebeslampe ja auch schon. Ich denke immer an
Obwohl
das Schlechteste.
Man ja Also ob Mayer Elrond jetzt Probleme hätte mit Edemaru, wissen wir nicht. Weil Mayer Elrond lässt, glaube ich, eher Taten als Titel sprechen. Der weiß ja immer noch auch gar nichts von Quoth, von der Herkunft. Und ich glaube, bei ihm hat er überzeugt. Selbst wenn der Mayer jetzt noch rausfinden würde, dass er Edemaru ist, würde er wahrscheinlich sagen, warum hast du mir das nicht gesagt? Ist das nicht eine Info, die ich haben müsste? Und dann könnte Quoth das erklären. Und dann wäre Mayer Elrond so, ja, okay, check ich. Meluhin Leclis ist irrational. Meluhin Leclis hasst ihn automatisch, wenn sie das
aber
rausfinden
würde.
Aber da
ist ja die Frage, wieso? Also entweder sie hat was ja. Persönliches oder...
Warum hasst J.K. Rowling Transmenschen so sehr? Das ist nämlich die Frage hier.
Genau. Entweder es ist was sehr Persönliches aus der eigenen Geschichte... Oder es ist aber auch so ein genereller Trend, weißt du? Und ja. Wenn man sagt, es ist vielleicht was Regionales, weil Edemaru sind noch sonst in keinem Gespräch aufgekommen.
Ja.
Dann hätte
aber deswegen
vielleicht
wundert's
der Mayer
mich,
auch ein Problem.
Dass das, also wäre das nicht vorher schon etabliert worden, dass er allgemein lieber niemandem sagt, wo er herkommt?
Man weiß
in der Region
es nicht.
Würde er also, das nicht eigentlich auch wissen? Aber es wird halt auch immer nur gesagt, dass Edemaru halt überall gleichermaßen einfach gehasst werden.
Vielleicht ist die auch einfach eine crazy Bitch. Wer weiß. Ja. So, wann kommt Denna wieder? Kommt die da überhaupt wieder? Who knows? Er kann sich ja mit Garrett treffen.
Bei Denna ist natürlich auch die Frage, was, also wir können uns jetzt natürlich eigentlich denken, okay, sie musste kurzfristig fliehen, aber die Situation ist eine andere. In Imre muss sie kurzfristig fliehen, wenn die Person, die ihm gerade das Hotel bezahlt, sie eigentlich jetzt plötzlich Kacke findet oder so oder irgendwas passiert ist. Hier hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass ihr Schirmherr ja für sie bezahlt. Also würde ich sagen, weswegen sie Hals über Kopf gehen musste, ist entweder ein Auftrag des Schirmherrs, was ich dann aber komisch finde, dass sie dann nicht noch schnell eine Nachricht für Quoth hinterlassen konnte. Oder, was natürlich eine schlimmere Variante wäre, ihr wurde was angetan und sie ist kurz wieder davon gezogen.
Da muss man vielleicht ja auch noch sagen, dass Quoth, wenn sie über das Gram sprechen, was er dem Mayer basteln möchte, der Mayer ja auch sagt, was brauchst du dafür oder was bekommst du dafür, so nach dem Motto. Und Quoth ja auch überlegt, was kann ich jetzt verlangen?
Stimmt, das haben wir übergangen. Das
genau.
Ist natürlich weswegen das Kapitel auch heißt, Brot gibt es nicht umsonst.
Genau, und zwar ist der Mayer sich im Klaren darüber, dass er für sowas crazy cooles entsprechend in die Bresche springen muss. Und Quoth will es aber nicht für sich nutzen, sondern sagt, ich habe da eine Freundin und die braucht einen Schirmherr.
Ist es übergriffig auf der einen Seite? Zweitens, ist sich Quoth nicht bewusst, dass das meiner Meinung nach nach etwas meiner Meinung nach nach etwas klingt, was Dana nie im Leben annehmen würde. Ich glaube, der Schuss geht nach hinten los.
Ja, also ich finde das Ganze als Geste und als ich denke erstmal nicht an mich, sondern ich will, dass sie sicher ist, finde ich das natürlich wahnsinnig berührend. Auf der anderen Seite ist es dann halt die Frage und, also erst, was Dana darüber findet, weil es ist so, sobald du ihre Mündigkeit angreifst, gefällt es Dana ja eigentlich nicht. Und was ich jetzt auch noch schwierig finde, ist, wenn also Quoth jetzt mit dem Mayor irgendwie einstiehlt, dass der Mayor oder jemand anderes, der den, also den der Mayor kennt, da reingeht, das sind so viele Variablen, wo ich mir denke, ja, passt das nachher wirklich zu Dana? Kommt die nicht nachher vielleicht doch noch in Kreise, wo es dann auch schwierig ist? So, also da bisschen mit also das ist, glaube ich, die Frage, wenn er sagt, hey, ich habe hier eine Möglichkeit und du kannst jetzt überlegen, ob du da mal mit denen sprechen möchtest oder nicht. Dann hat es natürlich einen anderen Beigeschmack von, hey, du bist jetzt bei dem und dem Schirmherrn unter Vertrag. So.
Für mich ist es so, die Schiene, jeder Ratschlag ist auch nur ein Schlag.
Ja.
So ein bisschen GFK-mäßig, weil ich habe mich letztens noch mit jemandem drüber gestritten, ob es in Ordnung ist, im Fitnessstudio, wenn du siehst, dass jemand eine Übung falsch macht, hinzugehen und die Person zu korrigieren. Wo ich ganz stark der Meinung bin, ich finde das ganz, ganz schrecklich.
Ja, ich
und
auch.
Wenn dich nicht eine Person fragt nach Hilfe, dann hast du da nichts zu suchen. Dann will die, also dann ist es für mich nicht in Ordnung, da hinzugehen, egal welche tollen Hintergedanken du hast. Das ist, also, ne, wenn jemand nicht nach Hilfe bittet, dann vielleicht auch keine Hilfe geben, sondern nach Hilfe, also fragen, also, ob eine Person
jetzt
Hilfe möchte.
Ich meine, im sportlichen Sinne ist es natürlich ein bisschen was anderes. Ich würde es im Gym auch wirklich nur machen, wenn ich sagen würde, hey, Achtung, das ist jetzt richtig gefährlich. Ne, also Bandscheibenvorfall ist
ja
da direkt vorprogrammiert.
Oder wenn,
ne,
du
also
siehst, jemand wird gleich von der Hantel zerquetscht, weil er sich
so
übertrieben hat, übernommen hat oder so. Ja, klar.
Genau, ne, dann ist es was anderes. Aber ich habe keinen Bock. Ich möchte im Gym nicht beachtet werden einfach.
Ja, dito.
Und ich glaube, ich hätte mehr ein Problem damit. Selbst wenn du mir das nett sagst, hätte ich die ganze Zeit das Gefühl, boah, okay, so, warum fällt das überhaupt jemandem auf?
Ja.
Deswegen finde ich das hier auch ein zweischneidiges Schwert.
Ja, die haben halt so oft darüber gesprochen und Dana hat nie gesagt, Quoth, kennst du vielleicht irgendjemanden, der mein Schirmherr
so
sein könnte? Du bist raus aus Imre, weil Ambrose Kacke gemacht hat, aber vielleicht kann ich ja einen von denen. Wie wärst du mit Count Thrapp zum Beispiel?
Ja.
Oder so. Oder Quoth hätte irgendwann auch mal sagen können, Dana, mir ist der irgendwie nicht ganz koscher. Kann ich nicht dir vielleicht helfen, jemand Besseren zu finden? Du als hübsche Frau hast da vielleicht bessere Möglichkeiten, schneller jemanden zu finden als ich zum Beispiel.
Ja, er hätte ja auch sagen können, hey, ich bin da jetzt in anderen Kreisen irgendwie unterwegs.
Aber kann ja noch passieren, kann ja sein.
Kann ja sagen,
Elrond hat zugestimmt, möchtest du den vielleicht mal, willst du vielleicht mal mit dem reden?
Einfach Stapes, irgendwie sowas, weißt du? Das finde ich, das finde ich süß. Wie gesagt, der Luftzug, der kommt mir spanisch vor. Ich bin jetzt sehr tief im Detail. Aber also, wenn der Mayor durch diesen Geheimgang kommt, dann kündigt sich das mit einem Luftzug an. Weil wir letztes Mal noch darüber gesprochen haben, ob Quoth komplett davon überrascht wird, dass der Mayor dann im Zimmer steht oder nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie nochmal Thema wird. Der Mayor sagt aber auch, als er hier an Hexerei und Co. glaubt wegen des Grams, beziehungsweise da sagt Quoth, glaube ich, darüber, ja, der glaubt auch an Feen und lebende Tote, was natürlich eher absolut wahr ist. Also das heißt, Quoth weiß es noch nicht, aber Code in der Jetztzeit hat ja sowohl den lebenden Toten in seinem Gasthaus gehabt, als auch den Fae.
Du hast recht, das ist witzig, die Ironie ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja.
Aber auch irgendwo hat Quoth auch nochmal irgendwie gesagt gegenüber Meluhin Leclis irgendwie sowas wie wie die Kalantes flattern meine Augen herum oder irgendwie so, habe ich auch gedacht, hat er direkt, und du als Leser freust dich natürlich über solche kleinen Sachen, die so aufgepickt werden, wenn du dich ein bisschen schlauer fühlst als der Protagonist selber oder siehst so, aha, I see what you did there. Das ist natürlich immer so ein bisschen befriedigend.
Genau, und das macht Patrick ja auch ganz, ganz viel. Ne? Das finden wir immer schön.
Ja, hat er auch irgendwo, wo habe ich mir hier ein Herzchen dran gemacht? Weiß ich nicht mehr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Luftzug vom Mayor, dass irgendwann Quoth was Verbotenes in seinem Zimmer macht und vorher hat man irgendwo mal im Nebensatz gehört, in dem Moment fühlte es sich an, als wenn ein Windhauch über seinen Schweißnacken.
Schweißnacken. Ja, ja, genau. Aber nicht sowas, dass das halt irgendwie nochmal aufgegriffen wird. Oder dann jemand anderes in der Tür steht oder was auch immer. Aber auf sowas, da gucke ich gerade, weil das sind schon Kleinigkeiten, die Patrick eigentlich gerne mal einfädelt. Auf der anderen Seite fädelt er ganz viele Sachen auch ein, die ja dann nicht wahr werden. Wobei er auch als Quoth auf Meluan trifft, sagt er auch, Quoth war nicht vorbereitet für ihren Anblick, wo ich auch dachte, weil es Stenna ist. Ach nee, doch nicht. Es spielt da schon so ein bisschen mit. Aber deswegen sind wir ja besonders gespannt darauf, was noch passiert. Und ich würde sagen, lass uns doch ins Outro gehen, damit ich schnell weiterlesen kann.
Fehlen wir uns nämlich raus aus diesem Podcast-Gestrüpp.
Yes.
Nächste Folge nämlich nehmen wir Kapitel 69 und 70 unter die Lupe. Das sind die Seiten 653 bis 666 in der deutschen Hardcover-Ausgabe des Klettkotter Verlags.
Wer uns unterstützen möchte, wirft am besten 5 Sterne in den Hut, abonniert den Podcast und teilt ihn mit allen Fantasy-Füchsen da draußen. Kommentiert dazu doch auf Spotify oder unserem Instagram-Kanal Königsmörder-Podcast mit den Ös als OEs unser heutiges Zauberwort Obsttörtchen.
Oder spendiert uns doch ein Tässchen Kaffee bei Kofi. Passt auch gut zu einem Obsttörtchen. Die Musik ist von Christoph Stöber. Oh, und Christoph Stöbers erste Single ist draußen. Mist, und jetzt hat das nicht vorher in die Folge geschafft, habe ich ganz vergessen. Aber Christoph Stöber auf Spotify, Apple Music und überall, wo ihr sonst gerne eure Musik hört. Seine erste Single ist draußen. Ich habe das Cover gemacht, streamt es durch die ganze Nacht. Wir kennen das Spiel.
Weltuntergang von Astronaut on Earth müsst ihr suchen.
Ah, stimmt. Findet man das nicht unter seinem richtigen Namen? Naja, Astronaut, Weltuntergang. Weitere Infos erhaltet ihr aber auch noch in unseren Shownotes. Nathalie, sieh mal, es ist eine mondlose Nacht. Machen wir lieber Schluss.
Dreierlei fürchtet der unverfrorene Freier. Ein kaltes Näschen, blau abgestorbene Zehen und nur in Ausnahmefällen eine erkältete Steifgliedrigkeit. Danke fürs Zuhören so und bis zum nächsten Mal, wenn dir kalt ist.
Ja.
Wegen Unverfroren.
Ja, jetzt verstehe ich auch, weswegen du unbedingt wolltest, dass ich bei Unverfroren bleibe. Ja. Weil du den Witz eigentlich schon gemacht hast.
Ja.
Ja. Gut.
War gut.
Hast du gut gemacht.